Hier ist Tax Guerilla. Tax Guerilla ist der erste Podcast in Deutschland, der Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Tax Guerilla ist in erster Linie für diejenigen unter euch gedacht, die ihr Geld online verdienen oder die ihr Geld dort verdienen, wo andere Leute es noch nicht einmal erahnen. Viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo liebe Zuhörer, ihr hört den Podcast Tax Guerilla. Ich bin Dirk Winkler. Und das Thema, worüber ich heute mit euch spreche, lautet: Wie erstelle ich meine Steuererklärung, wenn ich Unternehmer bin? Wie kann ich meine Steuererklärung selbst erstellen? Und wir gehen folgendermaßen ran. Schauen erstmal auf die Buchhaltung an sich als grob Konstrukt des Ganzen. Dann die Frage: Wie wird der Gewinn ermittelt? Gibt es sonstige Einkünfte, die noch da reinspielen? Gibt es in der Steuererklärung weitere Abzugsmöglichkeiten? Und dann die Frage, gibt es eventuell noch andere Steuererklärungen neben der Einkommensteuererklärung, die man als Unternehmer noch erstellen muss? In dem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Podcast. So, die Frage, die wir uns stellen: Wie erstelle ich, wenn ich Unternehmer bin, meine eigene Steuererklärung? Wie schaffe ich das, komplett dieses Thema autark zu managen, ohne dass ich mir einen teuren Steuerberater hinzuziehen muss? Und geht das überhaupt? So, jetzt meine eigene Einschätzung erstmal. Also, ich als Steuerberater finde halt dieses Dickicht, dieses gesetzliche Dickicht, also diese ganzen Infos, die in den Gesetzen drinstehen, relativ undurchsichtig für Fremde. Wenn man das nicht selber so gelernt hat, dann ist es halt relativ viel, und sich das alles so nebenher einzueignen, autodidaktisch auch noch, das finde ich wahnsinnig herausfordernd. Aber wichtig finde ich, wenn ihr als Unternehmer, ihr müsst euch mit euren Zahlen auskennen, mit eurer ganzen Materie, und ihr müsst halt zumindest dieses Handwerkszeug beherrschen. Ihr müsst Umsatz von Gewinn unterscheiden, ihr müsst wissen, was eine BWA ist und was da drin steht, wie man das Ding liest. Ihr müsst wissen, wie man eure Bilanz oder eure Einnahmenüberschussrechnung liest, und dementsprechend es komplett selbst zu machen, halte ich für ambitioniert, aber durchaus möglich. Gerade wenn der Rahmen halt nicht so hoch ist, wenn das Volumen nicht so wahnsinnig hoch ist, oder wenn ihr vielleicht einfach die Zeit dafür habt, dann macht das gerne. Na, ich will euch da nicht von abhalten, aber auf jeden Fall von der Materie schwierig. Komplett alles abzugeben, halte ich für genauso schwierig, weil man muss halt eben die Zahlen kennen. Ne? Wenn man sagt, okay, ich beschäftige mich mit Vertrieb und Marketing und das andere ist mir vollkommen Latte, dann gebt ihr halt einen ganz wichtigen Teil aus der Hand. Und wenn ihr dort keine Übersicht habt, dann ist das eben auch sehr, sehr suboptimal. Dementsprechend, ich empfehle so ein Mittelding. Kennt euch damit aus, macht vielleicht auch nicht, gebt auch nicht alles ab, sondern macht die vorbereitenden Handlungen selber, denkt mit, habt gute Ideen und konfrontiert euren Berater damit. Fordert ihn heraus mit guten Ideen und fragt ihn, ob man das auf euch anwenden kann. Und es kann auch sein, dass es ein klares Nein gibt, aber eben, vielleicht ist es auch einfach ein cooler Denkanstoß. Seid gegenseitig Sparringspartner, und dadurch denke ich, also das eine ist eben das Steuerliche, das andere ist immer so ein bisschen das Unternehmerische. Was kann man halt an Gewinn, also an Umsatzmaximierung, Kostenminimierung für sich rausholen? Und nehmt den Steuerberater damit ins Boot. Seht ihn auch als Unternehmensberater, weil er kennt sich bestens mit euren Zahlen aus. Und warum bräuchtet ihr da einen gesonderten Unternehmensberater, wenn ihr schon jemanden habt, der sich bestens mit Zahlen auskennt, der sich bestens mit Steuern auskennt und der sich im Regel- oder Optimalfall, je nachdem, auch sehr gut mit mit unternehmerischer Beratung auskennt. Und auf jeden Fall ist es eben auch wichtig, jemanden im Boot zu haben, zumindest als Partner, den man zwischendurch mal fragen kann, der einen so ein bisschen, der das Unternehmen kennt und eventuell das Stolperfallen halt immer wieder aufdeckt. Also das finde ich auch sehr wichtig, dass man einfach safe ist, was halt typische Fallstricke angeht. Ihr seht, man kann nie hundertprozentig mit Ja oder Nein beantworten, ob ihr jetzt tatsächlich einen Steuerberater braucht oder nicht. Müsst ihr auf jeden Fall von euren eigenen persönlichen Umfeld und Rahmenbedingungen abhängig machen. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten Thema, nämlich. Also erstmal muss das Grundgerüst stimmen und das Grundgerüst ist die Buchhaltung. Die Buchhaltung an sich muss in technischer Form, also es ist nicht nur die Belege an sich müssen vorliegen, sondern es muss eben auch verarbeitet sein. Also die Frage ist, ist der einzelne Beleg, was ist das? Ist eine Einnahme oder Ausgabe? Das kann man relativ einfach beantworten, ob es Geld gekostet hat oder ob ihr was bekommen habt. Aber dass eben alles da ist. Dass die Ausgaben tatsächlich auch alle betrieblich bedingt sind und dass auch alle Ausgabenbelege da sind. Und dass ihr eben auch alle Rechnungen für Ausgaben, die ihr betrieblich getan habt, dass die auch vorhanden sind. No? Also nicht, dass ihr die Hälfte des Geldes verschenkt, weil das ist immer sehr schade drum. Genauso bei den Einnahmen, da muss es natürlich auch Rechnungen für geben. Ganz wichtig, also gerade im Online-Bereich, wenn man halt Abrechnungen bekommt von einem Geschäftspartner, dann heißt das nicht unbedingt, dass es eine Rechnung im deutschen gesetzlichen Sinne ist. Also der Gesetzgeber hat da harte Vorschriften und die muss man natürlich auch befolgen. Dementsprechend schreibt auf jeden Fall eine richtige Rechnung. Da erzähle ich nochmal was im separaten Podcast zu, weil das ist ein sehr, sehr weites Feld. Macht euch Gedanken darum, Umsatzsteuer. Weißt du selber Umsatzsteuer aus? Seid ihr Kleinunternehmer? Ich persönlich sage immer, bitte kein Kleinunternehmer sein, weil es bringt in der Summe keine Vorteile mit sich. Und die Genau, richtig. Ich breche an dieser Stelle ab. Macht euch trotzdem im Kopf, ihr dürft nicht einfach Umsatzsteuer reinschreiben, wenn ihr ein Kleinunternehmer seid. Und genauso, wenn ihr ein Regelversteuerer seid, dürft ihr nicht einfach sagen, dass ihr keine Umsatzsteuer ausweist, was logischerweise der Fall ist. Aber diese Belege und die Vollständigkeit und die in sich Stimmigkeit muss einfach gewährleistet sein. Und idealerweise habt ihr das in einem Programm verbucht, sodass ihr es übergeben könnt in eine Einnahmenüberschussrechnung oder eine Bilanz, je nachdem, was ihr aufstellt. Und dann habt ihr einfach das Grundgerüst für die Erstellung eurer Gewinnermittlung. Der nächste Schritt also, wie stellen wir den Gewinn fest? Also das eine ist die Buchhaltung. Wir haben gesagt, die Buchhaltung ist komplett, vollständig und stimmig. Und wie ist jetzt der Gewinn im Anschluss? Ist das nicht dasselbe? Na, grundsätzlich schon. Muss nur gucken, wenn man jetzt sich mal einen Computer zum Beispiel gekauft hat oder etwas, was über 410 Euro kostet, das darf man nämlich nicht direkt in die Kosten packen, das muss man verteilen über die Laufzeit, also die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, und dann muss man eben die Abschreibung berechnen. Habt ihr die Abschreibung bereits in eurer Buchhaltung drin oder habt ihr euch das bis zum Ende aufgespart? Denkt dran. Wenn ihr eine Bilanz aufstellt, vielleicht könnt ihr nochmal Rückstellungen einbuchen für Kosten, die schon verursacht worden sind im aktuellen Jahr, aber die tatsächlich erst im nächsten Jahr in Rechnung gestellt werden. Dann noch ein ganz interessantes Ding, der Investitionsabzugsbetrag, so heißt der Apparillo. Und zwar, wenn ihr in den nächsten 3 Jahren ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens, so sagt es das Gesetz, also das heißt, Was kann es sein? Es kann zum Beispiel ein Auto sein, es kann ein fetter Server sein, Maschinen, die ihr kauft für Produktion. Wenn ihr etwas davon kauft, dann könnt ihr im aktuellen Jahr sagen, 40% der Anschaffungskosten nehme ich jetzt von meinem Gewinn runter und damit spart ihr natürlich Steuern. Sinn dahinter ist, dass ihr halt dieses Geld, was ihr spart, später besser zur Finanzierung dessen einsetzen kann. Also, dass ihr ganz knapp gesagt, dass ihr nicht das ganze Geld erst sparen müsst, bevor ihr euch dieses bewegliche Wirtschaftsgut, also dieses neue Gerät für euren Betrieb, bevor ihr euch das leisten könnt. Also ein bisschen Konjunkturanschwung, ne? So kann man es vielleicht sehen. So, da müsst ihr auch mal gucken, Bewirtungskosten sind nur zu 70% abzugsfähig. Die restlichen 30% sind nicht abzugsfähig. Also 30% müsst ihr immer noch umbuchen, sodass es halt oder so ausweisen, dass es halt keine Kosten mehr darstellt. Wenn ihr Geschäftspartnern Geschenke gemacht habt, müsst ihr gucken, bis zu einer Grenze von 35 Euro netto sind die abzugsfähig, darüber hinaus nicht. Und an der Stelle denkt bitte auch daran, wenn ihr jemandem was schenkt, dann müsst ihr nachher dem Finanzamt auch darlegen können, wem ihr das geschenkt habt. Und wenn ihr es getan habt, achtet auch darauf, dass ihr selber das pauschal lohnversteuert. Ja, das muss angegeben werden, sonst gibt es nämlich eine nette Kontrollmitteilung zu dem Finanzamt des Begünstigten. Und dann muss der nachher auf die tolle Flasche Schnaps, die er bekommen hat, noch 30 und noch seinen persönlichen Steuersatz drauf zahlen. Und das ist ja etwas, was ihr vielleicht euren Feinden wünscht, aber nicht euren Geschäftspartnern. Deswegen dort bitte das Problem antizipieren. Wenn ihr ein Knöllchen bekommen habt, falsch parken, zu schnell fahren, sonstige Geldbußen, dann ist das nicht abzugsfähig. Ihr seid durch das Gesetz bestraft und sollt dann nicht steuerlich begünstigt werden. Also das dann bitte auch entweder gar nicht erst in der Buchhaltung auftauchen lassen oder nachher wieder gegenrechnen. Das sind zum Beispiel Sachen, die für die Gewinnermittlung oft noch umgebucht werden. Also ich habe jetzt gerade so die Sachen gesagt, wenn ich selber für einen Kunden einen Jahresabschluss erstelle, das sind die Sachen, die typischerweise umgebucht werden. Und deswegen checkt mal bitte eure Buchhaltung, ob das tatsächlich alles berücksichtigt wurde. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr die Zahl definiert, die der steuerliche Gewinn ist. Cool, ne? Habt ihr das geschafft? Und jetzt seid ihr allerdings noch nicht fertig. Das Ding stellt noch nicht eure Steuererklärung dar. In der Einkommensteuererklärung wird das jetzt übernommen. Einmal in die Anlage G für Gewerbebetrieb und dann in die Anlage IÜR für Einnahmenüberschussrechnung. So heißt das Ding. Und ich nehme immer mal so als Grundvoraussetzung, dass ihr eine Einnahmenüberschussrechnung habt, also dass ihr einfach rechnet, Betriebseinnahmen minus Ausgaben und keine Bilanz aufstellt. Das wäre nämlich nochmal so das Upgrade und nochmal einen Tacken schwerer, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Die ganzen Einzelwerte fügt ihr ein in die Anlage IÜR und was unten steht in dieser Anlage, das ist genau der Wert, der auch in der Anlage G steht, bei Gewinn. Jetzt müsst ihr allerdings in der Steuererklärung noch ein paar andere Sachen reinschreiben. Einmal gibt es vorne der Mantelbogen, es geht los mit eurer Steuernummer, also die Nummer, die euch vom Finanzamt zugeteilt wurde. Wenn ihr noch keine habt, kriegt ihr eine. Dann eure persönlichen Daten, Bankverbindung, Geburtsdatum, genau, eventuell Daten des Ehepartners. Solche Sachen müsst ihr eintragen. Und dann geht's weiter ans Eingemachte mit den Zahlen, wenn ihr noch angestellt wart. Dann wird das nachher in der Einkommensteuererklärung alles in einen Topf geworfen. Also Anstellung des Ehepartners, dann euer Gewinn natürlich, Dann, wenn ihr Häuser oder Wohnungen vermietet, der Überschuss der Mieteinnahmen über die Kosten, die damit zusammenhängen, das kommt damit zu, wenn ihr Zinsen habt oder Wertpapierverkäufe, das kommt dann nachher mit rein, das wird zwar ein bisschen anders besteuert, da gibt es ja die Abgeltungssteuer, trotzdem müsst ihr das alles eben nachher noch dort mit einsetzen. Eventuell Renten, selbstständige Arbeit, also wenn ihr Schriftsteller, Journalist oder sowas seid, oder zum Beispiel Steuerberater, Rechtsanwalt, Ärzte. Also deswegen, da gibt es einen Unterschied zwischen selbstständiger Arbeit und dem Klasse oder dem ordinären Gewerbebetrieb. Und um das Ganze abzuschließen, wenn ihr zum Beispiel Gold verkauft oder Bitcoins, das fällt nicht unter das Kapitalvermögen, das wird in der Tat anders noch besteuert. Oder wenn ihr eine Landwirtschaft zu Hause habt, dann kommt das da auch noch mit rein. Also das alles sind die Einkunftsarten und wenn ihr darüber hinaus Geld verdient, dann lasst es bitte auch noch mal gegenchecken. Also nur weil ich das jetzt nicht gesagt habe, heißt es das nicht, dass ihr da safe seid, ne? Alles, was ihr an Geld verdient, reinbekommt und was nicht explizit steuerfrei ist, das fällt, so kann man es eigentlich zusammenfassen, das fällt hier runter und muss in der Steuererklärung nachher angegeben werden. Auch wenn ihr Arbeitslosengeld bekommen habt, im Teil des Jahres wird das angegeben. Nur hat's Arbeitslosengeld, also nicht nur, aber zum Beispiel Hartz-IV-Einkünfte, Arbeitslosengeld 2 fällt da nicht rein. Auch der Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit wird nicht zur Besteuerung herangezogen, ist nicht einzutragen in die Steuererklärung, fällt auch komplett raus. Und das Arbeitslosengeld, das trägt auch noch so ein bisschen mit zur Steuerlast bei, also erhöht die Steuerlast meistens so ein bisschen. Das Berechnungs- oder das nennt sich Progressionsvorbehalt. Das ist so ein bisschen das Keyword dazu, wie das berechnet wird. Okay, ich will euch nicht langweilen. Wenn ihr diese ganzen Einkünfte zusammengetragen habt und kleiner Nachsatz, wenn ihr angestellt seid, dann könnt ihr da natürlich auch Kosten von abziehen. Bei den meisten Einkünften könnt ihr halt immer das gegenrechnen, die Kosten, die euch wegen diesen Einkünften entstanden sind. Also Angestellte-Tätigkeit, die Fahrten zur Arbeit könnt ihr natürlich gegenrechnen. Oder wenn ihr euch Fachliteratur da gekauft habt, wenn ihr Fortbildung gemacht habt, ne, dann gehört das da auch noch mit zu. So, jetzt aber Punkt drunter. Was könnt ihr von dem Ganzen nochmal zusätzlich abziehen, wenn ihr Kinder habt? Dann gibt es einen Kinderfreibetrag. Wenn dieser Kinderfreibetrag steuergünstiger ist als das Kindergeld, dann wird das von der Steuer abgezogen. Auch ein bisschen komplizierter Berechnungsmodus, aber deswegen muss man die Kinder auch in die Steuererklärung eintragen. Wenn ihr für die Kinder Ausgaben hattet, wie Kinderbetreuungskosten und wenn die Kinder auf einer Privatschule waren, wenn die Kinder auswärtig untergebracht waren. Ne? Also das sind einfach nur so ein bisschen als Ausdruck in die Runde gebracht, aber da gibt es manchmal noch andere Faktoren, die dabei noch eine Rolle spielen. Deswegen ist es nicht von vornherein das komplette Schulgeld abzugsfähig von der Privatschule, sondern nur ein Teil davon. Und die Schule muss eben auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ihr die Ausgaben habt, dann könnt ihr damit auf jeden Fall mal gegenchecken, ob das steuerlich begünstigt ist und ihr dadurch nachher Geld wiederbekommt. So, Sonderausgaben. Was sind Sonderausgaben? Das sind im Wesentlichen sind es Versicherungsbeträge, die ihr zahlt, Sozialversicherungsbeiträge zum Beispiel im Rahmen von einer Anstellung, aber auch private Krankenversicherung, private Rentenversicherung. Da gibt es unterschiedliche Unterteilungen. Da gibt es unterschiedliche Berechnungen. Das ist viel zu kompliziert, um das jetzt darzustellen. Aber wenn ihr was für die Altersvorsorge macht, wenn ihr was für Krankheitsvorsorge macht, Berufsunfähigkeit, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, zum Beispiel, um nur einige zu nennen, die könnt ihr in der Steuererklärung angeben und sind oft auch, oft kann man die auch eben dann steuerlich wirklich geltend machen, sodass ihr nachher tatsächlich Geld dafür wiederbekommt. Spenden natürlich. Habt ihr Spenden geleistet, habt ihr was Gutes getan, dann tut euch Staat euch also auch was Gutes. Wenn ihr krank wart und ihr habt Kosten dafür selbst getragen, dann solltet ihr das ansetzen. Seid euch aber dessen bewusst, dass es eine bestimmte Mindestgrenze gibt und über dieser Mindestgrenze habt ihr erst einen Vorteil, einen steuerlichen Vorteil. Und darüber hinaus wird das oder darunter wird das gekappt. Grundlage dessen ist euer Einkommen, was ihr habt. Also je mehr ihr verdient, desto höher die Grenze. Und eure persönlichen Voraussetzungen. Seid ihr ledig, seid ihr verheiratet, habt ihr Kinder, wie viele Kinder habt ihr? Und daraus wird halt ein Mindestbetrag berechnet. Dementsprechend lohnt es meistens nur, diese Kosten anzusetzen oder anzugeben, wenn ihr wirklich hohe Kosten hattet. Das heißt, ihr habt eine teure Brille gekauft oder mehrere Zahnoperationen, Brücken, Inlays. Also wenn ihr da richtig gelatzt habt, dann überlegt euch das mal, das bei der Steuererklärung anzugeben. Weiterer Punkt, immer wieder sehr nice ist die Nebenkostenabrechnung von eurer privaten Wohnung. Soll man gar nicht meinen, aber von Kosten, die ihr zu Hause habt, und zwar Lohnkosten. Nur Lohnkosten, keine Materialkosten. Bedeutet, ich habe das Ganze jetzt genau Nebenkostenabrechnung, weil das eigentlich das Leichteste ist, wenn ihr zu Hause eine Abrechnung habt auf der Nebenkostenabrechnung, wo gesondert drauf steht, ihr habt Hausmeister, Gartenpflege, Treppenreinigung zum Beispiel gehabt, Heizungswartung, also alles das, was Personen ausgeübt haben, dann könnt ihr das absetzen und kriegt von diesen Kosten 30, nee, 20%, sorry, Einkommensteuer von der Einkommensteuer wieder. Und das gilt natürlich auch für Grundstückseigentümer, die selber was machen lassen, wenn ihr euch im Garten helfen lasst, wenn die Fassade gereinigt wird oder neu angestrichen wird. Der Winterdienst, das könnt alles und Schornsteinfeger fällt mir gerade noch ein. Also es gibt halt so ein paar Sachen und das könnt ihr eben alles absetzen. Was ist der Grund dahinter? Der Gesetzgeber wollte die Schwarzarbeit eindämmen, weil man sowas halt immer ganz gerne mal bar bezahlt. Und um dem Ganzen eben einen Riegel vorzuschieben, gibt es diesen steuerlichen Anreiz, sodass ihr habt einen Vorteil davon, aber derjenige, der es bekommt, der muss es dann logischerweise auch in der Steuererklärung angeben, weil ihr wollt natürlich auch einen Nachweis dafür haben. Ihr wollt eine Rechnung haben, eine ordentliche Rechnung. Die Rechnung gibt ihr dem Finanzamt und somit weiß das Finanzamt, wer derjenige ist, der das Geld bekommen hat und kann eventuell halt einen Gegencheck machen. Ganz genau. Das sind halt so die Abzüge, die mir gerade einfallen. Es gibt immer noch mehr, ne? Wie gesagt, dieses Spektrum der gesetzlichen Möglichkeiten ist wahnsinnig groß. Und das sind immer so das sind die wesentlichen Sachen, die in der Steuererklärung halt immer wieder reinkommen, immer wieder aufpoppen. Und wenn ihr euch da irgendwo erkannt habt, dann guckt mal in eurer Aktenablage des letzten Jahres, wenn ihr jetzt die Steuererklärung für letztes Jahr macht, ob ihr da noch was hattet. Wenn ihr das jetzt alles zusammengesammelt habt, dann sind das alle Voraussetzungen oder alle Unterlagen und der ganze Input, der in die Einkommensteuererklärung reinkommt. Dann seid ihr fertig. Dann könnt ihr das Ding elektronisch an das Finanzamt übermitteln. Also da gibt es ja zum Beispiel die Möglichkeit über Elster. Elster ist eben die ganz normale Software von dem Finanzamt. Und es gibt auch noch andere, Softwares, die ihr euch kaufen könnt, die im Endeffekt allerdings auch darüber funktionieren. Also die als elektronische Schnittstelle zum Finanzamt immer dieses Elster-Tool haben, die aber vielleicht einfach nochmal ein bisschen smarter durch das Programm führen. Also je nach Gusto müsst ihr mal schauen, was für euch am coolsten ist, wenn ihr die Steuererklärung selber macht. Wenn ihr also jetzt mit der Einkommensteuererklärung fertig seid, jetzt kommt halt nochmal so ein bisschen der Haken, ihr als Unternehmer, ihr müsst auch noch eine Gewerbesteuererklärung und eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Umsatzsteuererklärung mache ich mal ganz kurz. Also wenn ihr Kleinunternehmer seid, dann kommt da sowieso nichts rein. Dann müsst ihr einfach nur den Wert eintragen, den ihr als Einnahmen generiert habt. Weil ihr wisst ja, ihr dürft halt höchstens 17.500 Euro dafür auch nur im Jahr verdienen. Und dadurch wird das überwacht. Dann ist eben der Punkt Gewerbesteuer. Wenn ihr bis zu einem Gewinn, hier nicht Umsatz, sondern Gewinn, also die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben, von 24.500 seid, alles cool, tragt diesen Gewinn ein in die Gewerbesteuererklärung. Eventuell gibt es halt noch Zurechnungen und Abrechnungen. Aber wenn ihr eine One-Man-Show betreibt, wenn ihr ein Einzelunternehmer seid, dann tritt das normalerweise nicht ein. Also die wesentlichen Hinzurechnungen und Kürzungen sind im Bereich der Zinsen. Eventuell, wenn ihr Grundstücke in eurem Betriebsvermögen habt und wenn die dann halt eine gewisse Größenordnung haben, dann muss man halt mal drüber nachdenken. Schaut euch ansonsten einfach mal das Formular durch, gerade wenn ihr eine gewisse Größe in eurem Unternehmen habt. Aber ansonsten ist eigentlich davon auszugehen, dass es dort nachher keine Auswirkungen gibt. Wenn euer Gewinn jetzt über 24.500 Euro liegt, dann heißt es, dass ihr zuzüglich zur Einkommensteuer jetzt auch noch Gewerbesteuer zahlen müsst. Jetzt mal zur Systematik. Die Gewerbesteuer, die geht komplett an eure Heimatgemeinde oder Heimatstadt und die dürfen die nutzen. Die Einkommensteuer wird verteilt auf Bund, also Deutschland, auf das Bundesland, in dem ihr wohnt und auf die Gemeinden. Und deswegen gibt es halt diese unterschiedlichen Steuerarten und ihr müsst unterschiedliche Steuererklärungen machen. Und das bedeutet dann aber nicht, dass ihr mehr Steuern zahlt, also nicht unbedingt, weil die Gewerbesteuer, die ihr zahlt, wird auf die Einkommensteuer nachher wieder angerechnet. Und zwar wird sie voll angerechnet, wenn der Gewerbesteuerhebesatz eurer Gemeinde weniger als 380% beträgt. Hört sich sautheoretisch an. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Ich habe jetzt kein wirklich plastisches Beispiel, aber ich nehme jetzt einfach mal eine Gemeinde auf dem platten Land mit relativ wenig Infrastruktur, relativ wenig Gewerbe. Die wird im Normalfall einen Gewerbesteuerhebesatz haben von irgendwas zwischen 300% und 350%. So, das bedeutet, ihr müsst Gewerbesteuer zahlen. Es gibt einen Gewerbesteuermessbetrag. Darauf kommt dieser Hebesatz und dann kommt die Gewerbesteuer. Nachher kommt vielleicht eine Zahl von 1.000 Euro raus und die müsst ihr an die Gemeinde direkt zahlen, an die Bankverbindung der Gemeinde. Jetzt könnt ihr das anrechnen auf eure Einkommensteuer und zwar in voller Höhe, weil es ist möglich bis zu 380%. So, jetzt machen wir eine Abwandlung von dem Fall. Wir gehen in eine Großstadt. Wir gehen mal nach Berlin. Da haben wir einen Gewerbesteuerhebesatz von 410%. Und das bedeutet, das Übersteigende zwischen 410% und 380%, das müsst ihr nachher zusätzlich zahlen. Das ist etwas, was dann einfach hängen bleibt, muss man sagen. Also da habt ihr einfach eine Mehrbelastung. Es gibt jetzt Städte, Berlin hat 410% und ich glaube in der Spitze haben die Städte dann wirklich bis zu 470 oder 490%. Also Hamburg ist hoch, München, Frankfurt, überall da, wo relativ viel Infrastruktur ist und wo halt was umgesetzt wird, wo eben sehr viel Gewerbe ist, hoher Lebensstandard auch. Das kann man eigentlich so mit in Verbindung setzen, dass das eigentlich die Faktoren sind. Und Infrastruktur natürlich, weil kostet ja alles Geld, Verkehrswege zu warten und aufrechtzuerhalten. So, wenn euch das Letzte, das war eventuell ein bisschen viel Theorie, ich wollte damit einfach nur sagen, wenn ihr über 24.500 Euro Gewinn seid, zahlt ihr Gewerbesteuer und müsst allerdings in der Einkommensteuererklärung nachher auch wieder eintragen, wie hoch ist der Gewerbesteuermessbetrag und wie hoch ist die tatsächlich gezahlte Gewerbesteuer, dass euch das nämlich nachher wieder angerechnet wird. Ansonsten, wenn da jemand nicht aufpasst, dann habt ihr tatsächlich eine tatsächliche Mehrbelastung von Umsatzsteuer, von Gewerbesteuer und Einkommensteuer. Und das wäre natürlich sehr, sehr unangenehm. In dem Sinne, habt ihr dann eure Steuererklärung komplett zusammen, könnt ihr eben elektronisch ans Finanzamt schicken. Danach kommt ein Steuerbescheid jeweils. An dieser Stelle, eine Sache muss ich noch nachholen. Wenn ihr Umsatzsteuer zahlt und die Umsatzsteuererklärung abschickt, dann müsst ihr, wenn ihr was nachzahlen müsst, es innerhalb von einem Monat ans Finanzamt schicken. Ihr kriegt nämlich dort keinen Steuerbescheid, wie bei den anderen Steuerarten, sondern ihr schreibt euch quasi euren eigenen Steuerbescheid. Das ist bei der Umsatzsteuer ein bisschen speziell. Und deswegen müsst ihr es sofort überweisen. Wenn ihr es nicht tut, dann kriegt ihr nachher eine Mahnung, es zu bezahlen. Und da wird auch noch ein Säumniszuschlag festgesetzt von 1% pro angefangenen Monat. Und das ist ja etwas, was man einfach vermeiden möchte oder was nicht sein muss. Richtig, für die anderen beiden bekommt ihr dann Steuerbescheid, das checkt ihr ab mit dem, was ihr tatsächlich abgeschickt habt, weil die Grundlagen stehen da immer drin. Wenn jetzt was falsch sein sollte, dann wehrt euch dagegen, geht dagegen vor, weil das Finanzamt hat nicht immer recht und das dürft ihr auch gerne machen, daraus wird euch nachher niemand einen Strick drehen. Es gibt immer verschiedene rechtliche Auffassungen und Gesetzesansätze und demnach, das Finanzamt ist nicht immer auf der richtigen Seite und im Endeffekt ist es natürlich euer Geld, worum es dabei geht. Ich hoffe also, ihr habt eure persönliche Werkzeugkiste des Wissens noch etwas weiter füllen können mit diesem Podcast. Wünsche euch an dieser Stelle natürlich viel Spaß beim Ausprobieren. Apropos Werkzeugkiste, die Handwerker waren zur Zeit der Aufnahme dieses Podcasts damit beschäftigt, hier im Hause zu werkeln. Bitte seht ihnen das nach. Ich habe es im Nachhinein leider nicht mehr aus der Tonspur, die Tonspur davon befreien können. Und nochmal zu diesem Podcast, wenn ihr Fragen habt, formuliert die gerne über Facebook. Es gibt die neue Seite TaxGuerilla, heißt genauso wie dieser Podcast. Bitte suchen, finden, liken, teilen und eure Fragen dort einfach der Community stellen, sodass wir einen schönen Dialog entfalten können. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch.